You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. What do you got to say?
Herzlich willkommen zu den Korax Antifa News für den 27. Februar. Vor einer Woche, da liefen zu diesem Zeitpunkt auch die Antifa News in unserem Morgenmagazin. Und zu dem Zeitpunkt, da wurden gerade die ersten Meldungen dazu öffentlich, was in der vergangenen Nacht passiert war. In Hanau hatte ein Mann 10 Menschen erschossen, 9 davon aus rassistischen Motiven. Eine Woche ist es her, dass klar wurde, schon wieder ein rechter rassistischer Anschlag. Am Ende der heutigen Antifa-Nachrichten hört ihr einen Kommentar zu den Ereignissen in Hanau und zu rassistischen Kontinuitäten in Deutschland. Außerdem heute ein Blick nach Dölzig bei Leipzig. Da befindet sich eine Aufnahmeeinrichtung für AsylbewerberInnen, isoliert vom Rest der Stadt. Aus diesem Grund fand am Samstag eine solidarische Aktion vor dem Lager in Dölzig statt. Den Anfang machen Kurzmeldungen. Das ist der Plan für heute. Los geht's.
Letzte Woche wurde ein Besucher des Christopher Street Days 2016 in Köln freigesprochen, wie die Webseite queer.de berichtet. Infolge einer Auseinandersetzung mit der Polizei befand er sich seit Jahren im Rechtsstreit. Der Vorfall ereignete sich am CSD 2016 in Köln. Auf Facebook berichtete der Besucher Sven W. von homophoben Misshandlungen. Er sei mit einer Ohrfeige außer Gefecht gesetzt und mit Kabelbindern gefesselt worden. Anschließend wurde er 7 Stunden in einer Arrestzelle festgehalten. Diese durfte er gegen Mitternacht mit einer Unterhose bekleidet wieder verlassen. Seine Aussagen wurden allerdings in den folgenden Monaten angezweifelt und er selbst wegen Widerstand gegen den Polizeivollzug angeklagt. In den Verhandlungen wurde er 2-mal freigesprochen, die Staatsanwaltschaft legte dennoch jedes Mal Berufung ein. Erst der Freispruch letzte Woche markiert das Ende des Rechtsstreits. Diese Woche stehen erneut Gerichtsverhandlungen gegen mutmaßliche Täter des Neonazi-Angriffs auf Leipzig-Konnewitz vor 4 Jahren an. Gestern fand bereits eine Verurteilung statt. Laut dem Leipziger Journalisten Eiko Kempen sei der betreffende Täter zu 1 Jahr und 9 Monaten Bewährung verurteilt worden und müsse 1.800 Euro an die Opferhilfe Sachsen zahlen. Der gestern verurteilte Täter habe bereits 16 Einträge im Strafregister und bis November letzten Jahres eine Haftstrafe abgesessen. Heute folgen noch 2 Prozesstermine, zum einen um 9 Uhr vor dem Landesgericht Leipzig und zum anderen um 10 vor dem Arbeitsgericht. Am 11. Januar 2016 verwüsteten über 250 Neonazis Leipzig-Konnewitz. Sie verursachten dabei erhebliche Sachschäden und verletzten mehrere Personen. 2,5 Jahre später begann die Aufarbeitung in Gerichtsprozessen, die seitdem sehr schleppend vorangeht. Weniger als 1/3 der Täter ist momentan, über 4 Jahre nach dem Vorfall, verurteilt. Gegen den Oberbürgermeister von Halle, Bernd Wiegand, gibt es eine Morddrohung. Die Mitteldeutsche Zeitung erhielt nach eigenen Aussagen am Dienstagnachmittag einen Drohbrief an Wiegand. Die Stadt Halle bestätigte, ebenfalls einen solchen Brief erhalten zu haben. Die Polizei wollte sich allerdings nicht dazu äußern, ob es sich bei den beiden Briefen um den gleichen Verfasser handelt. In dem Brief, der der Mitteldeutschen Zeitung vorliegt, wird der Baustopp des Fußball-Nachwuchsleistungszentrums des Halleschen FC gefordert. Dieses soll in Silberhöhe entstehen, erste Maßnahmen für den Bau haben bereits stattgefunden. Das Zentrum soll auch dem Breitensport zugutekommen. Laut Verfasser des Drohbriefes handelt es sich dabei aber um eine Verschwendung von Steuergeldern und eine unnötige Zerstörung der Natur. Wiegand solle diesen Irrsinn stoppen oder sterben. Momentan ermittelt die Polizei in Halle, der Staatsschutz habe den Fall übernommen. Darüber hinaus habe die Polizei alle erforderlichen Maßnahmen eingeleitet, um die Sicherheit des Oberbürgermeisters zu gewährleisten. Für Wiegand selbst ist es nicht die erste Drohung. Im Dezember 2018 stand er zuletzt aus ähnlichen Gründen unter Polizeischutz. Laut Spiegel stiegen seit 2015 auch allgemein die Anzahl der Drohungen an Kommunalpolitiker. Richtig in die Öffentlichkeit gelang diese allerdings erst seit dem rechtsmotivierten Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke. In Halle trat diese Thematik zuletzt mit Schüssen auf das Bürgerbüro des lokalen Abgeordneten Dr. Karamba Diaby in das öffentliche Bewusstsein. Die Ernst-Moritz-Arndt-Straße im Paulusviertel in Halle soll umbenannt werden. So wünscht es sich zumindest eine Initiative und fordert nach Informationen von dubisthalle.de einen neuen Namen für die Straße unweit der Synagoge. Grund dafür ist die klar antisemitische Haltung des ursprünglichen Namensgebers der Straße, Ernst-Moritz-Arndt. Der schrieb in seiner Laufbahn als Schriftsteller und Publizist nicht nur bekennt nationalistisch und frankophob, sondern auch mit harten Worten gegen Juden. Während der Planung des Paulusviertels im 19. Jahrhundert wurde der Name festgelegt. Damals sollte der Stadtteil noch Kaiserviertel heißen. Nun soll die Ernst-Moritz-Arndt-Straße den Namen ablegen. Der Name Ernst-Moritz-Arndt wird hier nicht das erste Mal in einem solchen Kontext diskutiert. Die Universität Greifswald trug bis vor 2 Jahren ebenfalls den Namen im Titel und legte ihn ab. Erst im Januar gab es auch in Leipzig einen Beschluss, die dortige Arndtstraße nach Hannah Arendt in Arendtstraße umzubenennen. Auch hier erfolgte das nach Anstoß aus einer Bürgerinitiative.
So viel zu den Antifa-News-Kurzmeldungen. Es folgt ein Blick auf einen Ort zwischen Halle und Leipzig. Genau in der Mitte zwischen diesen beiden Städten, da liegt Schkeuditz. Und in Schkeuditz befindet sich am Stadtrand ein Gewerbegebiet im Stadtteil Dölzig. Zwischen Fabrikgebäuden wohnen hier zahlreiche Geflüchtete. Das klingt abgelegen und das ist es auch. In Dölzig befinden sich die Erstaufnahmeeinrichtung für Geflüchtete des Landkreises Nordsachsens und ein Lager für AsylbewerberInnen, die schon länger in Deutschland sind. Im Staatseuphemismus heißt das Gemeinschaftsunterkunft. Ein breites Bündnis Leipziger Willkommensinitiativen hatte am vergangenen Samstag zu einem Winterfest unter dem Motto »Wir feiern zusammen, wir halten zusammen« aufgerufen. Gemeinsam mit den BewohnerInnen sollte ein solidarisches Miteinander gefeiert werden und damit auch ein Zeichen gegen rassistische Ausgrenzung gesetzt werden. Mindestens genauso wichtig, die Isolation der BewohnerInnen sollte mit dem Winterfest durchbrochen werden. So ein Aufbrechen der Isolation bedeutet auch Zugang zu den wichtigen Informationen der Willkommensinitiativen. Valentin war für euch vor Ort und hat mit den Menschen da gesprochen.
Ja, ich laufe hier gerade durch so ein Industriegebiet. Es ist, wie meine Begleiterin gesagt hat, ein Nichtort. Relativ ausgestorben auf grünem Feld. Und am Ende der Straße stehen ein paar Pavillons. Es läuft Musik und am Zaun hängt ein Refugees Welcome Banner. Und das muss der Bolzplatz sein, an dem dass wir feiern zusammen, wir halten zusammen, Winterfest stattfindet. Wie kam es dazu, dass ihr das Solidaritätsfest oder Winterfest hier organisiert habt?
Ja, wir haben ein erstes Fest schon mal in Gohlis in Leipzig organisiert. Und aus den guten Erfahrungen haben wir halt gedacht, das wäre schön, auch mal rauszugehen aus der Stadt. In so ein bisschen die Einöde, denn wir befinden uns hier im Gewerbegebiet von Dölzig und es ist sehr ab vom Schuss und wir sehen auch, dass die Menschen sich richtig freuen, dass hier mal was los ist und was passiert. Genau, also es war so ein bisschen die Idee, dadurch, dass Menschen in Unterkünften untergebracht werden, die abgeschottet sind und wo jetzt Teilhabe nicht so ermöglicht wird, dass wir dann einfach rausgehen und versuchen, mit den Menschen in Kontakt zu kommen.
Das sagt Flo Linder vom Bündnis, das das Fest an diesem Samstag organisiert hat. Der Wind bläst kräftig und nur manchmal dringen ein paar Sonnenstrahlen durch die grauen Wolkentürme am Himmel. Trotzdem haben sich ungefähr 70 Menschen auf dem Fußballplatz im Industriegebiet von Dölzig versammelt. Es sind hauptsächlich BewohnerInnen der örtlichen Geflüchtetenunterkünfte. Gleich zwei von ihnen wurden im Industriegebiet von Dölzig eingerichtet. Auch einige UnterstützerInnen aus Leipzig sind gekommen. Die meisten von ihnen über Vereine, die Beratungen für Geflüchtete anbieten. Murschen lebt seit 6 Monaten in Dölzig. Er ist Lehrer aus dem Iran und er erlebt das Leben in Dölzig als mühsam.
It's scheiße, really. We are not in the prison, but it's for us like prison. You can go out, but how? With what money? They don't let you work. They don't let you to do anything and they pay every week 30 euros. What can I do with that 30 euros? When I go to Leipzig, I come back, 7 euros I should pay for tickets. I go to school for 3 weeks. I don't know how to buy the ticket. Really, if they let us work, at least we can work, we can have money, we can live like a man, like human. But here nothing, just like zombies walking around, there is nothing to do, no entertainment, you know, nothing. No internet.
Doch nicht alle Geflüchteten nehmen die Situation in Dölzig als negativ wahr. Kathleen kommt aus Venezuela. Zwar stört auch sie die Abgelegenheit von Dölzig, doch im Großen und Ganzen ist sie mit der Situation in Dölzig zufrieden.
In general it's fine. We have food, we have where to sleep, we have some things to do like recreation. You can learn some German. There's like an atelier and where you can like draw or do some artistic things if you want. You can work there if you want. They don't pay that much, but it's like have volunteering and have like to have something to do because sometimes you are like here, always inside with not much to do and it can be a little bit hard also.
Anders geht es Amit aus Afghanistan. Er lebt schon seit 4 Jahren in Dölzig. Die schlechte Verkehrsanbindung macht es für ihn schwer, dauerhaft Arbeit zu finden. Vor kurzem wurden 2 seiner Freunde nachts abgeholt und nach Afghanistan abgeschoben. Weil auch er eine Abschiebung fürchtet, lebt er seitdem in Angst.
Ich bin viel Angst. Ich kann nicht schlafen. Im Nacht schlafe ich, mein Kopf ist kaputt. Immer stressig. Jetzt Abschiebung oder morgen Abschiebung oder übermorgen Abschiebung.
Doch der Zugang zu Informationen, die gegen diese Angst helfen könnten, ist in Dölzig nur schwer möglich. Cesma kommt aus dem Kamerun und lebt auch seit 6 Monaten in Dölzig. Er wartet auf den Ausgang seines Asylverfahrens. Doch an Informationen über das deutsche Asylverfahren zu kommen, ist für ihn nur schwer möglich.
The issue is we are, as you see, we are actually isolated. Getting information is quite difficult for us. And accessing information is quite difficult for us. So generally what we do is we just sit and wait. We just sit and wait. We don't know. That is one major thing that is actually giving us a lot of stress. Access to information. Very difficult. In our asylum procedure, for instance, somebody like myself, I've been here for 5 months. I did my interview since November. I'm yet to get the results. And without the results, I don't know where I am heading to. You know, it's actually something traumatizing.
Eine Gruppe, die genau diesem Informationsmangel begegnen will, ist der Infobus. Der Infobus ist eine mobile Beratungsstelle aus Leipzig. Ein rührender alter Campingbus dient der Gruppe als Möglichkeit zu mobilen Informationen in Asylrechtsfragen. Alena vom Infobus nimmt ein Gefälle an Beratungsangeboten zwischen Stadt und Land wahr.
Also in Leipzig gibt es gerade, glaube ich, so 5, 6 Beratungsangebote und im Landkreis ist mir eigentlich von gar nichts bewusst. Also schon so DRK oder Johanniter zum Beispiel, aber die machen dann eher so Sozialberatung, weniger Asylverfahrensberatung. Ja, und deswegen haben wir eigentlich auch den Infobus. Also das ist die ursprüngliche Idee, dass wir halt mit dem Bus in den Landkreis fahren und Menschen erreichen, die sonst nicht aufmerksam werden auf Beratungsangebote. Und auch halt Orte kennenlernen, die sonst einfach total verborgen sind und wo die Leute halt abgeschottet leben. Genau, jetzt gerade haben wir einen Beratungsraum in Leipzig in der Eisenbahnstraße, aber die Planung ist, dass wir innerhalb der nächsten Monate wieder einen Ort im Landkreis suchen und da mit dem Bus hinfahren. Genau, und das merkt man halt ganz doll, dass die Leute da noch weniger Informationen haben als eh schon und weniger vernetzt sind und ja, halt es auch keine Angebote gibt, wie, also das ist jetzt hier schon was sehr Besonderes, würde ich sagen.
Auch der Leipziger Verein Frauen in Arbeit ist auf dem Solidaritätsfest in Dölzig vertreten. Der Verein Frauen in Arbeit unterstützt Frauen mit Fluchterfahrung bei der Suche nach Arbeits- und Ausbildungsplätzen. Bayern von Frauen in Arbeit erklärt, wie das konkret aussieht.
Wir helfen uns mit die Bewerbungsunterlage zusammen, zum Beispiel die Bewerbung zu schreiben, Lebenslauf zu schreiben und danach wir haben einen Wochenplan. Wir bieten auch deutsche Kurse für Alphabetisierungskurse und die deutsche Niveau A2 A1 für die arabisch sprechende Frauen auch.
Bayern ist selbst als Geflüchtete nach Deutschland gekommen. Sie ist aber durch Familiennachzug eingereist. Die Situation in den deutschen Geflüchtetenunterkünften lernt sie erst jetzt durch ihre Arbeit kennen. Die meisten ihrer Klientinnen wollen am Leben in Deutschland teilhaben. Doch das klappt in abgeschiedenen Unterkünften schlecht. Deshalb möchten viele in die Zentren wie Leipzig ziehen. Bayern erlebt es als frustrierend, den Betroffenen nur schwer helfen zu können.
Und sie möchten gern Deutsch reden, aber sie haben keine Aufenthaltstitel. Deswegen können sie nicht mehr zu Leipzig gehen oder etwas zu machen. Und wir können nicht mehr machen für diese Leute nur. Sie sagen einfach, warten Sie auf die Aufenthalt zu bekommen. Und das war.
Hört man sich auf dem Solidaritätsfest um, so zeigt zumindest dieses Fest seine Wirkung. Cesma aus dem Kamerun.
This festival is very, very wonderful. I like it, because I have gathered a lot of information here, especially information that concerns refugees, status, asylum seeking procedure, And there are so many organizations that are ready to help us, that are ready to give us a helping hand. We have never get an assistance or get an association like this that have come to talk to us what is actually transpiring, especially concerning our selling procedure. And when we get them, we are happy. We have learned a lot from them. We are still to learn a lot. And these are the people who are going to guide us to succeed in this process.
Aber es ist nicht nur der Zugang zu Informationen, der durch das Fest möglich geworden ist. Auch einige KünstlerInnen traten auf und sorgten damit für gute Stimmung. Am Ende ist das Mikrofon für alle geöffnet worden. Einige BewohnerInnen sangen dann Karaoke. Die Stimmung ist dann immer fröhlicher geworden. Tanzschritte wurden ausgetauscht und es hat sich fast so angefühlt, als ob mit ein bisschen Solidarität die grauen Wolken den Himmel über Dölzig nicht beherrschen müssten.
Ein kleiner Eindruck vom vergangenen Samstag, da hat in Dölzig vor der Erstaufnahmeeinrichtung für AsylbewerberInnen ein Winterfest stattgefunden unter dem Motto »Wir feiern zusammen, wir halten zusammen«. Es ging um ein solidarisches Miteinander und darum, ein Zeichen zu setzen gegen rassistische Ausgrenzung. Wir kommen nun zu einem Kommentar von Hanne Wahl und Miri Scholle zum rechten Anschlag in Hanau und rassistischen Kontinuitäten. Vor einer Woche liefen bei uns im Morgenmagazin die Antifa-Nachrichten. Zu dem Zeitpunkt wurden gerade die ersten Meldungen dazu öffentlich, was in der vergangenen Nacht passiert war.
In Hanau waren 10 Menschen ermordet worden. Ferhat, Gökhan, Hamza, Said, Mercedes, Sedat, Kaloyan, Fatih und Fiorel. Das sind die Namen der 9 Menschen, die der Attentäter von Hanau aus rassistischen Motiven getötet hat. Das 10. Todesopfer ist Gabriele, die Mutter des Attentäters. Trotz all der wichtigen Diskussionen um den rassistischen Anschlag in Hanau am 19. Februar und seine Hintergründe sollte das Gedenken an die Opfer nicht in den Hintergrund geraten. Ihre Namen sind die, die im Gedächtnis bleiben sollten. Sie wurden ermordet, als sie sich in einer Shisha-Bar und in einem Imbiss in Hanau aufhielten.
Dass der Täter von Hanau eine Shisha-Bar als Angriffsziel wählte, war kein Zufall. Er hat für seine Tat bewusst einen Ort migrantischen Lebens ausgesucht. Schon seit geraumer Zeit werden die Bars von Rechten zu Symbolorten für vermeintliche Kriminalität und Gesetzesverstöße stilisiert. Erst im September 2019 hatte die hessische AfD eine parlamentarische Anfrage zu Shisha-Bars gestellt.
All dies ist Teil eines gesellschaftlichen Klimas, das Tätern wie dem von Hanau ideologisch den Weg bereiten. Viele von Rassismus betroffenen und antifaschistisch organisierte Menschen äußerten letzte Woche, sie seien nicht überrascht. Kein Wunder, sie berichten seit Jahren von rechter Gewalt und der zunehmenden Radikalisierung. Schwarze Menschen und People of Color erfahren in Deutschland täglich rassistische Gewalt.
Der rechte Terror in Hanau hat vielen Menschen noch mal eines vor Augen geführt. In der Nacht vom 19. Februar wurden 9 Menschen aus rassistischen Motiven ermordet. Gemeint und angesprochen fühlen sich alle, die als migrantisch gelesen werden. Menschen mit Migrationshintergrund, jüdische Menschen, muslimische Menschen, People of Color. Viele dachten sich im Nachgang, das hätten genauso gut meine Cousins sein können, meine Geschwister oder meine Freundinnen.
Auf Twitter schrieb die Nutzerin Nadir Biskin: Hanau-Monologe. Ich zu meinem Bruder: Mehmet, geh nicht in die Moschee. Mehmet, geh nicht in die Shisha-Bar. Wo soll dieser Junge freitags hin? In eure Clubs darf er nicht rein. In eure Bibliotheken darf er höchstens als Security. Sagen wir es direkt: Es gibt keinen Platz in Deutschland für Menschen wie mein Bruder, meine Mutter und mich.
Das ist die Dimension von rechtem Terror. Eine Gruppe von Menschen in der BRD soll sich nicht mehr sicher fühlen dürfen. Der rechte Anschlag von Hanau fügt sich ein in eine Reihe rechter und rassistischer Gewalttaten der letzten Zeit. Hier eine Auswahl.
Am 2. Juni 2019 wird der CDU-Regierungspräsident Walter Lübcke in Kassel ermordet. Im Juli desselben Jahres verletzt ein Täter im hessischen Wächtersbach einen eritreischen Mann mit Schüssen lebensgefährlich. Mitte September verletzt ein Täter in Taunstein Menschen aus rassistischen Motiven mit Stahlkugeln aus einer Zwille. Am 9. Oktober 2019 versucht ein Attentäter mit selbstgebauten Waffen ein Massaker in der Synagoge in Halle anzurichten und tötet zwei Menschen. Mitte Januar werden Schüsse auf das Wahlkreisbüro des schwarzen SPD-Bundestagsabgeordneten Karamba Diaby abgegeben. Die zahlreichen Schüsse auf Sammelunterkünfte von Geflüchteten oder auch auf den Kiezdöner in Halle Mitte Februar, wo der Attentäter vom Oktober 2019 einen Mensch erschossen hatte, sind hier noch gar nicht dabei.
Und die Liste nimmt kein Ende. Bereits am Wochenende nach dem Anschlag in Hanau werden in Stuttgart und dem sächsischen Döbeln Shisha-Bars Ziele von Anschlägen.
Und trotz allem sprechen viele Medien und Politikerinnen weiterhin von rechten und rassistischen Ideologien von Einzeltätern. Rassismus ist nicht allein das Problem von Einzeltätern, von rechtsradikalen Gruppen oder rechten Parteien. Rassismus ist kein Phänomen, das nur auf Ostdeutschland beschränkt ist, sondern es gibt ihn überall, in jedem Bundesland, in jeder Stadt. Er passiert jeden Tag. Es ist Zeit, dies einzusehen.
Ein Kommentar von Hanne Wahl und mir, Miri Scholle, zum rechten Anschlag in Hanau und rassistischen Kontinuitäten. Das waren auch schon die Korax Antifa News für den heutigen 27. Februar. Nachzuhören wie immer unter freieradios.net oder auf radiokorax.de unter der Rubrik Nachhören. Auf Wiederhören.